Ja, hallo, wunderschönen guten Tag. Ihr seid wieder mal richtiger Sender, Radio X, FM 91,8, DAB Plus oder als Livestream unter www.radiox.de. Richtige Sendung, Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt, richtiger Monatstag, vierter Freitag im Monat und natürlich die richtige Uhrzeit, 16 bis 17 Uhr. Wir sprechen heute über die Europawahl, die Ende Mai ansteht, am 26.05. Europa, du hast die Wahl für ein Europa der Zukunft, lautet der Titel. Die Europawahl am 26. Mai dürfte, Klammer auf, wieder mal, Fragezeichen, Klammer zu, eine der wichtigsten Abstimmungen innerhalb der Europäischen Union sein oder beziehungsweise werden. Es ist eine Richtungsentscheidung über die Zukunft der EU, vermutlich auch über die Zukunft des gesamten Kontinents. Es ist zwar ein bisschen weit gegriffen, jemand im Vorgespräch hat es gesagt vom Universum, Paul, das war deine Idee, okay, dazu vielleicht später ein bisschen mehr. Wir verteidigen die Humanität und Menschenrechte, stehen ein für Demokratie, Vielfalt und Meinungsfreiheit. Wir garantieren soziale Gerechtigkeit und treiben einen grundlegenden ökologischen Wandel und die Lösung der Klimakrise voran. All dies und vieles mehr stehen zur Wahl und darüber sprechen wir in der heutigen Sendung. Es ist auch ein bisschen ein Auszug aus einem Flyer-Flugblatt zu einer Veranstaltung am 19. Mai an der Alten Oper, 12 Uhr. Da werden wir nachher nochmal kurz drauf eingehen. Meine Gäste im Studio sind heute, das ist der Paul Harder, er ist Stadtschulsprecher und aktiv bei den Fridays for Future. Paul, schönen guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass du hier bist. Wir haben die Eva Walter, sie ist von Greenpeace Frankfurt, treuen Hörern und Hörerinnen vom Umweltmagazin durchaus bekannt, jetzt aber schon länger immer dabei und sie ist aktiv im TTIP-Bündnis. Eva, schönen guten Tag mal wieder.
Hallo.
Und wir haben den Michael Erhardt, für den gilt das Gleiche, auch ab und an hier dabei, auch schon länger nicht mehr vom TTIP-Bündnis, sondern von der IG Metall. Hallo Michael.
Hallo zusammen.
Wir steigen ein, Paul, mit dir. Du, wie ich schon gesagt habe, du bist ja bei der Jugendbewegung, die ja jetzt fast in aller Munde oder in vieler Munde ist, Fridays for Future. Vielleicht kannst du ein bisschen eine Einschätzung liefern, wie stehen denn eure Generation zur Europäischen Union, EU, generell grundsätzlich?
Leider ist es wirklich so, dass die EU ein bisschen zu weit weg für die Jugendlichen ist. Wenn man Jugendliche fragt, wie die EU denn überhaupt aufgebaut ist, wie viele Mitgliedstaaten sie hat, wie viele Einwohner, kommen meistens falsche Antworten. Und das ist eigentlich relativ traurig. Deswegen kritisiere ich auch immer wieder, dass die EU ein bisschen mehr mit Jugendlichen machen muss. Es gab jetzt ja sogar eher was Negatives. Es wurde Artikel 13 eingeführt. Dieser wurde sehr kritisiert von vielen Jugendlichen. Und deswegen kann
Artikel
es...
Artikel 13?
Ja, Artikel 13... Das sind Upload-Filter fürs Internet, welche bestimmte Produkte für Schüler und Schülerinnen bzw. Jugendliche zensieren. Und damit waren sehr viele unzufrieden, sind auf die Straße gegangen. Und das dürfte so nicht weitergehen, wenn man will, dass Jugendliche für eine EU sind und nicht dagegen.
Könnte auch eine Rolle spielen, dass ich habe jetzt vorher nicht gefragt, wie alt du bist, aus Höflichkeit, aber ich gehe mal davon aus, dass du noch nicht wählen darfst.
Ich darf tatsächlich noch nicht wählen und das finde ich auch relativ schade, weil ich gerne eine Stimme haben würde und diese auch ins Europäische Parlament bringen würde.
Wie schätzt du das ein oder wie ist da die Stimmung bei euch bei der Fridays for Future Bewegung? Ihr habt ja für sehr viel Aufruhr gesorgt, Staub aufgewirbelt und jetzt wurden unter anderem auch Vorschläge platziert von manchen Parteien, das Wahlalter für Jugendliche auf 16 Jahre abzusenken, zum Beispiel im Stadtparlament oder wo auch immer, mal auf einer kleinen Ebene. Wie ist da die Einschätzung für euch?
Ich würde das sehr willkommen heißen, wenn das Wahlalter heruntergesenkt würde. Allerdings bin ich der Meinung, dass es dann nicht nur auf einer Ebene passieren darf, wie beispielsweise auf der Kommunal- oder Europaebene, sondern wenn das durchgeführt werden würde, dann müsste das auch überall passieren. Denn wenn man dann sagt, okay, auf Landesebene ja, aber auf Bundesebene nein, würde das ja irgendwie suggerieren, dass die Landesebene eventuell weniger wert ist als die Bundesebene. Und das ist natürlich nicht der Fall. Wenn also ein Wahlalter ab 16 Jahren, dann bitte überall.
Und die Idee von einem Stadtjugendparlament, das ja teilweise wohl gibt in manchen Kommunen?
Das finden wir auch gut, beziehungsweise ich. Das gibt es in einigen Städten in Hessen bereits. In Wiesbaden gibt es eins, in Marburg und in Frankfurt sitzen wir gerade auch daran, etwas in die Richtung zu erschaffen.
Okay. Eva, das war jetzt ein bisschen ein Einstieg in so eine grundlegende demokratische Kultur. Die EU hat ja jetzt nicht unbedingt zwingend immer den besten Ruf. Woran liegt es deiner Einschätzung nach?
Ich glaube, das liegt daran, dass, wie Paul eben schon angedeutet hat, relativ wenig bekannt ist darüber, wie die EU überhaupt aufgebaut ist, also wie die Institutionen der EU in der Machtverteilung beteiligt sind. Mir haben jetzt neulich Studierende erzählt, dass in der Schule die EU gar nicht intensiv durchgesprochen wird, sondern da geht sehr viel um Bundestag und Bundesrat und die EU-Institutionen werden da vernachlässigt. Ich glaube, es ist in erster Linie und ganz grundlegend ein Bildungsmangel. Ja, dass man nicht weiß, dass das EU-Parlament, was jetzt gewählt wird, zwar über Gesetze entscheiden kann, aber Gesetzesvorlagen, Initiativen können nur von der EU-Kommission kommen. Diese Art von Verteilung, Machtverteilung ist für viele Leute nicht wirklich transparent. Und ich glaube, es wäre sehr gut, wenn zumindest in den Schulen die EU behandelt würde und auch klarer würde, wo der Einzelne bei der EU beitragen kann, zum Beispiel indem er zur Europawahl geht. Von daher glaube ich, ist dieses weit weg tatsächlich dadurch repräsentiert, dass die Leute nicht wissen, was und wo können sie überhaupt Einfluss auf die EU ausüben.
Michael, ich meine, die Eva hat es ja ein bisschen andeutet. Es ist ja für jemand, ich sage das jetzt mal aus meiner Position, der sich doch ein bisschen mit Politik beschäftigt, schwer zu durchschauen, dieses ganze Konstrukt aus was?
Aus Rat und Europäischem Parlament im Wesentlichen.
Ja, und die Kommission? Halt,
und die Kommission. Ja, im Prinzip, sag ich mal, ist die Verfasstheit der Institutionen der Europäischen Union eigentlich undemokratisch, wenn man es mal genau nimmt. Ja, das Europäische Parlament hat einfach viel zu wenig zu sagen und der Rat hat viel zu viel zu sagen. Ja, sodass, wenn man Politik für Europa machen will, muss man eigentlich vor allem auch Einfluss nehmen auf seine nationalen Parlamente, ja, dass die Regierungen dann entsprechend handeln und das ist halt immer so von hinten durch die Brust ins Auge, das ist nicht so ganz einfach zu verstehen. Trotzdem ist es so, dass die Bedeutung der Entscheidungen, die auf europäischer Ebene getroffen werden, in den letzten Jahren sehr stark zugenommen haben und aus diesem Grunde müssen wir alle gemeinsam kämpfen für mehr Demokratie in Europa.
Wenn du jetzt gerade schon dabei bist, ich meine, aus dem Blickwinkel der Gewerkschaften, im Umweltbereich weiß ich es, da werden wir nachher noch drüber reden, wird die Eva einiges dazu erzählen, wissen auch der Paul. Aber jetzt bei dir aus Gewerkschaftssicht, welche wichtigen Entscheidungen werden da, Stichwort soziale Frage, auch Arbeitsrecht, auf EU-Ebene getroffen? Sind da markante Sachen dabei, die in den letzten Jahren nachhaltig gewirkt haben?
Ja, klar sind da markante Sachen dabei. Das macht natürlich einen Riesenunterschied, ob es legal ist, dass jemand aus Bulgarien ja für 2 Euro die Stunde angeheuert wird und dann hier in Frankfurt auf den Baustellen arbeitet oder ob der einen Anspruch drauf hat, dass der hier die Löhne, die wir zum Beispiel die Kollegen von der Baugewerkschaft ausgehandelt haben, ja, dass diese Tariflöhne auch da bezahlt werden. Das macht einen Riesenunterschied. Ja, um nur mal ein Beispiel zu nennen, aber auch die Umweltfragestellungen, die auf der europäischen Ebene bewegt werden, haben massive Auswirkungen auf das Soziale. Also wenn ich mir allein die Diskussionen jetzt bei meinen Kolleginnen und Kollegen in der Automobilindustrie und Zulieferindustrie ja, angucke, das sind 900.000 Arbeitsplätze in Deutschland, die da dranhängen. Ja. Und natürlich gibt es da aus Klimagesichtspunkten erhebliche Umbaunotwendigkeiten, erhebliche Handlungsnotwendigkeiten, wo die europäische Kommission in diesem Fall eine Riesenrolle spielt über die Setzung der Grenzwerte, was dann wieder entsprechende Auswirkungen auf die Arbeitsplätze hat. Ja? Und ob man diese Themen gegeneinander bewegt oder ob man sie miteinander bewegt. Ja? Und sowas, das macht einen Riesenunterschied.
Ja, die Schwierigkeit scheint mir da aber auch dabei zu sein, die Umsetzung, die dann auf Nationalstaatsebene
Ja, selbstverständlich. Das muss ja Hand in Hand gehen. Ja, also das, was im Prinzip auf der europäischen Ebene bewegt wird, ja, das kann ja nicht das Gegenteil von dem sein, was auf der nationalen Ebene bewegt wird. Ja, also das sieht man zum Beispiel sehr gut, finde ich, im Umgang mit Geflüchteten. Ja, und sowas, welche riesigen Widersprüche da drin sind. Ja, auf der europäischen Ebene, ja, sozusagen versprechen sie sich alle einen humanitären Umgang miteinander, und auf der nationalen Ebene machen sie rechte Hetze und rechte Politik. Ja, ist ein ganz anderes Politikfeld jetzt, ja, will aber einfach nur verdeutlichen, dass die Ebenen miteinander verzahnt werden müssen, und es sind natürlich komplizierte Aushandlungsprozesse, ja, wenn du da so viele Länder unter einen Hut bringen musst. Aber da hätte das Europäische Parlament, wenn es denn noch mehr zu sagen hätte, eigentlich eine unheimlich wichtige, positive Funktion, die es einnehmen könnte. Und die Bedeutung ist ja auch ein bisschen gewachsen, das muss man auch ehrlicherweise dazu sagen.
Die Bedeutung der EU, meinst du jetzt?
Nee, die Bedeutung des Europäischen Parlaments.
Ja, okay. Paul, bei dir jetzt weiter, jetzt gehen wir mal in den Bereich Umwelt. Ich wollte nachher nochmal, da können wir nochmal drauf kurz eingehen, aber jetzt schwenken wir mal kurz zur Umwelt um. Das Stichwort rechte Parteien, was da so alles passiert und unterwegs ist auf EU-Ebene. Du bist ja mit der, also die Fridays for Future-Bewegung ist ja primär eine Umweltbewegung.
Genau, exakt. Und zu den rechten Parteien, ich kann immer noch nicht verstehen, wie es Parteien gibt, welche den Klimawandel vollkommen leugnen. Also es gibt genug Beweise dafür, dass dieser existiert und dass sich auch in den letzten Jahren und seit dem Zeitalter der Industrialisierung da viel verändert hat. Und deswegen finde ich es auch für die Umwelt schlecht, wenn rechte Parteien ins EU-Parlament gewählt werden. Man müsste da viel mehr aufklären in jeder Altersgruppe, schon bei den Jugendlichen in der Schule, aber auch jetzt bei den etwas älteren Menschen vielleicht nochmal zeigen, was denn der Klimawandel wirklich ist, wie dieser aufgebaut ist, damit es halt nicht geschieht, dass dieser Klimawandel geleugnet wird und dann im Parlament Leute sitzen, die nichts dafür machen würden.
Noch ganz kurz, Eva, bevor du drankommst, ihr seid ja jetzt nicht nur im Klimathema unterwegs, ihr hattet letzte Woche eine Müllsammelaktion, also ihr guckt da schon ein bisschen mehr, also im Umweltbereich umfassend.
Ja, also bei Fridays for Future geht es nicht nur um den Klimaschutz, sondern auch um den Umweltschutz, und da ist so der Grundgedanke: Warum sollte es denn schlecht sein, wenn ich auf einmal in einer sauberen Gesellschaft lebe? Also wir hatten diese Müllaufräumaktion, und es schadet ja niemandem, diesen Müll aufzuräumen. Im Gegenteil, es gibt ein saubereres Stadtbild, und deswegen war das auch ein Grund dafür, diese Aufräumaktion zu machen.
Wäre es nicht schöner, das überhaupt zu vermeiden?
Das wär natürlich auch ein Weg, und bei uns gibt's auch schon viele Initiativen, um zu zeigen, wie man denn beispielsweise ohne Plastik einkaufen gehen kann. Eine Supermarktkette zum Beispiel hat jetzt ein Plastik oder die Verpackung allgemein abgeschafft bei Gemüse und Obst, und man könnte mehr in der Richtung machen, zeigen, dass der Verbraucher allein auch viel ändern kann und dass halt nicht immer alles über Gesetze oder so geregelt werden muss. Und da sind wir auch schon dran, das an Schüler und Schülerinnen, aber auch an die gesamte Menschheit ranzubringen.
Eva, du hattest dich gemeldet, wolltest du jetzt direkt dazu was sagen, sonst hätte ich noch mal eine genaue Frage, aber mach mal,
wie
du
magst. Ich wollte gerne zu Pauls Frage, wie man denn Parteien wählen kann oder wie überhaupt Parteien funktionieren, die den Klimawandel leugnen, eine kurze Antwort geben. Also die leugnen ja nicht den Klimawandel in der Regel, sondern die leugnen den menschenverursachten Klimawandel, zumindest die ein bisschen elaborierteren Parteiprogramme. Und warum kann das überhaupt verfangen, wo sich doch die Wissenschaft der Welt relativ eindeutig positioniert hat? Warum verfängt so ein Argument überhaupt? Weil der Klimawandel für jeden Einzelnen von uns eine ungeheure Bürde und Aufforderung ist, jeden Tag etwas zu tun. Ihr macht das ja vor als Jugendbewegung, Fridays for Future, aber das gilt eigentlich für jeden Einzelnen, ja, dass wir sehr belastet sind, dass wir auch von der Politik zum Teil ja nicht genug unterstützt werden, das, was wir tun wollen, um den Klimawandel aufzuhalten, tatsächlich umzusetzen. Und das ist für jeden Einzelnen eine wirkliche Bürde. Und die rechten Parteien schaffen wirkungsvolle moralische Entlastung, indem sie eben sagen, das gibt es gar nicht. Ja, bei denen gibt es ja auch selten Und das Thema Umwelt, das wird ja so als globales Konzept nicht hoch angesehen, sondern die sprechen gerne von Heimat und Natur. Und wenn wir diese Begriffe nehmen, die ja so ein lokales, überschaubares Etwas bezeichnen, dann kann man sich irgendwie heimisch fühlen und sich einkuscheln in eine intakte Umwelt, die es ja eigentlich überhaupt nicht mehr gibt, aber in so ein intaktes Zuhause. Und vor allen Dingen ist man moralisch entlastet von der Aufforderung, jeden Tag gegen den Klimawandel etwas zu tun. Und diese positiven Erlebnisse, die versprechen die rechten Parteien.
Ganz kurz zu dem, was du anfangs sagtest. Ich meine, ich schätze es jetzt eher so ein, am Anfang wurde der Klimawandel geleugnet. Nachdem man es nicht mehr leugnen kann, geht man dazu über zu sagen, wir können nichts dafür. Und das scheint mir einfach, ich meine, ich bin kein Chemiker und kein Meteorologe, Biophysiker, was auch immer. Aber meine einfache Logik sagt mir einfach etwas, das über Millionen von Jahren abgelagert wurde und wir verfeuern das innerhalb von 150, 200 Jahren. Es scheint mir unlogisch, dass da keine Spur, dass es keine Spuren hinterlässt. Insofern ist da eigentlich vielleicht eine harte Verweigerung gegenüber der Realitäten, oder? Aber für mich wirft das eben auch eine Frage nach meinem Lebensstil auf.
Genau. Also das wollte ich ja damit andeuten, dass also der Klimawandel für jeden Einzelnen von uns bedeutet, wir können so nicht weitermachen. Wir müssen unser Leben ändern. Das gilt für jeden Einzelnen. Das ist unangenehm. Das hören wir nicht gern. Und die wenigsten Parteien, muss man sagen, trauen sich auch, das mal ganz klar zu sagen, dass die Klimasituation momentan nicht bedeutet, dass wir, die wir ja auch auf Kosten des globalen Südens leben, einfach so weitermachen können wie bisher. Und von daher nochmal auf An Paul zurück, freue ich mich sehr, dass die Jugend uns ältere Generation da auch nochmal den Spiegel vorhält und dass diesen Punkt deutlich betont.
Es ist ja auch nicht nur eine Frage der Bequemlichkeit, sondern es kostet auch etwas, vor allem Geld, wenn man etwas Gutes für die Umwelt machen kann. Und da sehen auch viele Menschen es eher so, dass sie jetzt noch eine kurze Zeit eventuell gut leben und die Nachfolger bzw. die Zukunft der Menschheit ist dann relativ egal, weil das einen selbst ja nicht mehr betrifft.
Darf ich nochmal kurz den Paul noch eine Zwischenfrage? Wie wird es bei euch überhaupt diskutiert, also in deiner Generation, bei euch an der Schule, Familie, wie auch immer. Weil ich meine, das ist unbestritten, das ist toll, was ihr macht, aber ich frage mich halt manchmal, es sind doch viele andere noch, die nicht freitags zum Demonstrieren gehen. Diskutiert ihr auch in der Schule mit diesen Leuten? Sagen die zu euch, ach, das ist ja Nonsens, was ihr hier macht? Oder wie stellt sich das dar?
Ja, es gibt auch Diskussionen in der Schule, allerdings würde ich nicht sagen, dass jeder Schüler bzw. jede Schülerin, die nicht auf diese Demonstration geht, nicht die Inhalte gut findet oder halt dann schlecht findet, sondern es ist auch eine Sache der Bequemlichkeit, ob man dann wirklich Schule schwänzt und auf diese Demonstration geht oder nicht. Und es gibt aber auch Schüler und Schülerinnen, die die Wirtschaft bzw. die gute Wirtschaft dem Umwelt vorziehen, also dass eine gute Wirtschaft auf kurzer Sicht wichtiger ist als eine gute Umwelt. Und da gibt es auch schon in dem Politikunterricht Diskussionen darüber, was denn nun wichtiger sei.
Ich fand das gut, das Stichwort Schwänzen. Ich habe da bei der großen Demonstration, die da im März war, ein schönes Schild gesehen. Das war mein Favorit. Wir schwänzen nicht, wir kämpfen. Es gab noch ein paar tolle andere, die können jetzt meine Favorite-List drunter arbeiten. Aber bis wir ins Gras beißen, wächst längst keins mehr, war auch so ein Spruch. Michael, du hattest ja aber gemeldet.
Ja, also mein Lieblingsschild bei euch, das gibt es öfter, ist System Change. Ja? Ja, also weil das wird auch notwendig sein. Deswegen finde ich das auch gut, dass du die Fragestellung Wirtschaft, ja, wirtschaftliche Interessen und Geld da gerade eben angesprochen hast. Weil es wird nicht möglich sein, diesen Systemwechsel zu erreichen, ohne dass man auch diese Fragestellung klärt. Ja? Nämlich, was mit diesem Geld denn geschieht? Ja? Wenn wir letztendlich einen sozialökologischen Umbau so hinkriegen wollen, dass auch die Leute, wie wir müssen, ja, und ich sage auch mal ganz offen, ja, und sowas selbstverständlich ist zuzustimmen, dass wir nicht so weiterleben können, ja, dass nicht alle, wenn alle Menschen so viel Ressourcen verbrauchen wie wir hier und sowas, das funktioniert alles nicht, ja, und sowas. Aber die Leute müssen irgendwo arbeiten, auch zukünftig, ja. So, und wenn ich das herstellen will, dann muss ich die Wirtschaft grundlegend umbauen. Da braucht man enorme Mittel dafür, ja, und die müssen ja irgendwo herkommen. Es gibt gleichzeitig aber auch enormen Reichtum, der sich in den letzten Jahrzehnten in einer Art und Weise entwickelt hat. Das ist irre. Ja, das ist völlig irre. Als du geboren worden bist vor 15 Jahren, ja, und sowas, gab es auch schon schreiende Ungerechtigkeiten, ja, und sowas und Superreiche, ja, und arme Leute. Aber das hat sich in den letzten 15 Jahren so auseinanderentwickelt, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern weltweit, dass man an das Thema eben auch ran muss. Und auch das ist ein Thema für die Europäische Union, nämlich das Thema Steuern. Ja, wie kann es sein, dass ein Amazon-Konzern, ja, mit Steuersitz in Luxemburg 0,4% vom Gewinn an Steuern bezahlt? Das kann doch nicht sein. Ja, das empfinden die Leute als schreiend ungerecht, und das muss sich dringend ändern. Und da kommt auch das Geld her, was der Paul vorhin gerade gesagt hat, dass ich brauche, um die Wirtschaft eben sozial-ökologisch umzubauen.
Da sind wir wieder bei der auf EU-Ebene. Eva, Paul, ihr müsst euch jetzt einigen.
Paul,
wer?
Bitte.
Genau, bei den Dieselautos gab es ja das gleiche Problem. Da wurde es im Ende ja auch so gesagt, dass doch die Bürger und Bürgerinnen bitte dafür haften sollen. Wo ich mich aber frage, die ganzen Autokonzerne waren dafür verantwortlich. Sie hätten theoretisch das Geld, die Dieselautos nachzurüsten. Doch das ist jetzt vollkommen von der Bildschirmfläche verschwunden. Darüber wird gar nicht mehr geredet, obwohl das auch nötig wäre.
Gibt es nichts hinzuzufügen, Eva?
Ja, ich wollte im Prinzip beiden zustimmen und auch nochmal betonen, es gibt ja diesen, der klingt immer so ein bisschen naiv dahergesagt, Menschen vor Profite, aber wenn man das mal durchdenkt, ja, dass die Wirtschaft ja eigentlich den Menschen dienen soll. Ja, die Wirtschaft sollte ja eigentlich dazu da sein, dass wir alle was zu essen und Arbeit haben, und das ist eben im Moment nicht so realisiert, sondern die Wirtschaft hat ihre eigenen sehr, sehr starken Interessen. Und auch in vielen Punkten manifestiert sie sich so, dass sie sogar unseren bürgerlichen, zivilgesellschaftlichen Interessen entgegenläuft. Und das muss man ändern. Da bin ich ganz der Meinung von Paul und auch Michael.
Aber da muss ich jetzt nochmal so ein bisschen, jetzt spiele ich den Ball mal wieder an Michael. Also wenn man von der Wirtschaft spricht, denke ich mir immer, da stehen ja auch Menschen dahinter. Ich meine, natürlich gibt es die da den großen Reibach mitmachen. Aber wie du, Michael, vorher sagte, ich hatte die Zahl mit 800 und noch was, 1000 in der Automobilindustrie Zulieferer, du sagst 900.000. Ich meine, das sind ja auch Menschen, die von dieser Wirtschaft profitieren. Das große Thema in der Automobilzulieferindustrie wird ja jetzt in nächster Zeit, oder ist es schon, die Umstellung vom Verbrennungsmotor auf E-Mobilität. Wie stehen die Gewerkschaften denn dazu?
Na, erstens mal ist es so, dass diese Transformation kommen wird. Ja, die wird gar nicht so sehr im Moment getrieben aus Europa, die wird eher getrieben aus China. Ja, weil die Chinesen nun in der Tat Programme haben, die auch durchsetzen werden, ja, wo wir damit rechnen, dass die zukünftig jedes Jahr minimal 1 Million Elektrofahrzeuge in den Markt reingeben werden, ja, und sowas. Manche reden sogar von 2 Millionen jedes Jahr, ja. Das wird zur Konsequenz haben, dass im Prinzip das Know-how, ja, wie man diese Mobilitätsform denn nun macht, das verlagert sich damit automatisch nach China, ja, und wird nicht hier aufgebaut. Also wir sehen diese Veränderungen, ja, dass die kommen werden. Die kommen langsamer, als sich das manche, ihr von Greenpeace zum Beispiel, wünschen würdet. Und ich sage auch mal, Elektromobilität ist auch nicht die Antwort auf alles. Ja, und sowas. Wir brauchen bei dem Mobilitätsthema ganz andere Mobilitätskonzepte. Wir müssen reden über öffentlichen Nahverkehr, über Kapazitäten im öffentlichen Nahverkehr. Wir müssen reden über Preise. Ja, und sowas. Andere kriegen das auch hin, öffentlichen Nahverkehr kostenfrei darzustellen. Ja, und sowas. Da gibt es eine riesen Diskussion gerade. Und bei uns ist die Diskussion, die in den Gewerkschaften, also gerade in den Industriegewerkschaften, wie kriegen wir diesen Wandel, diese Transformation so hin, dass die Jobs erhalten bleiben? Was keine triviale Sache ist, ja, weil wenn du ein Werk hast, wie zum Beispiel Bosch in Homburg-Saarpfalz, das sind 5.500 Leute, die schaffen alle für einen Diesel, alle, ja, und die wollen natürlich wissen, ja, was arbeite ich denn zukünftig? Und wenn ich diese Frage beantworten will, dann muss ich mir Gedanken machen darüber, was wird produziert und wie wird es produziert, ja, und auch an der Stelle sind die wirtschaftlichen Interessen diejenigen, wo unsere Interessen auch zum Teil aufeinander knallen, gell? Weil wir müssen im Prinzip die Unternehmer dazu zwingen, hier Konversionen zu betreiben.
Das heißt, eine andere Produktion. Es ist ja im Interesse der Beschäftigten. Ich meine, es nützt ja nichts, wenn dann in 10 Jahren diese ganzen Automobilkonzerne zu sind und keine Jobs mehr gibt. Ich fand vor der Klimakonferenz da in Bonn von vor 2 Jahren, da hatte die Gewerkschaftsverbund, ich weiß nicht mehr genau, war es die Gesamtgewerkschaft, einen Brief veröffentlicht, der die tolle Überschrift hatte: Es gibt keine guten Jobs auf einem toten Planeten. Das fand ich so absolut bezeichnend. Eva, Greenpeace, Umweltverband, Stichwort E-Mobilität, E-Autos. Also ich meine, es gibt natürlich schon die Ansätze auch, dass ja diese E-Mobilität nicht der große Wurf ist, weil das ja teilweise umweltschädlicher ist wie die Verbrennungsmotoren. Ja. Michael.
Ja, also klar, diese Diskussion ist sehr komplex und es ist auch klar, dass das nicht die Lösung ist. Michael hat es ja schon angedeutet, wir Greenpeacer versuchen ja auch Mobilität viel breiter zu denken und nicht zu sagen, es geht allein darum, jetzt die Dieselmotoren auf Elektromotoren umzustellen, sondern Mobilität muss ganzheitlich gedacht werden, da muss auch viel mehr über Mobilität auf der Schiene, da müssen viel mehr Fahrradwege her, das muss man von allen Seiten
Fußverkehr bedenken. Wird immer gern vergessen.
Ja, also weniger Mobilität, Verkehr. Autoverkehr ist nur ein kleiner Aspekt und vor allen Dingen Individualautoverkehr ist nur ein kleiner Aspekt. Und wir Greenpeacer denken natürlich da auch in die Stadt der Zukunft und die soll anders aussehen. Ja? Das geht nicht nur darum, dass da die Autos aus der Innenstadt raus sollen, sondern da sollen auch für die Menschen, die mobil sein müssen, kostengünstig, vielleicht sogar kostenfreier ÖPNV angeboten werden, um die Leute dann auch mit Anreizen dazu zu bringen, auf das Auto zu verzichten. Ich glaube, dass das im Moment ganz gut aussieht, auch deswegen, ich gucke jetzt gerade Paul an, weil bei der jungen Generation Auto kein Statussymbol mehr ist und auch deswegen der Hang, sich jetzt mit einer dicken Blechkiste zu umgeben, nachlässt. Aber man muss das ganz als gesamtes Mobilitätskonzept betrachten.
Paul,
ich stimme da
völlig, jetzt mehrfach angesprochen.
Genau, ja, ich stimme da auch völlig zu. Man muss hinterfragen, wie sich Menschen fortbewegen sollen. Städte werden immer größer, es wird immer enger, Wohnraum fehlt, dies und das. Und da sollte man sich fragen, ist wirklich noch genug Raum dafür da, dass jeder noch ein Auto hat, dass die Parkplätze dafür da sind? Oder ob es nicht eventuell effektiver wäre, den öffentlichen Nahverkehr auszubauen, diesen eventuell auch günstiger zu machen, damit mehr Menschen dazusteigen. Und wir Schüler und Schülerinnen haben ja schon das Privileg, einen günstigeren Nahverkehr zu haben als andere Menschengruppen. Allerdings ist es immer noch so, dass viele diesen nicht nutzen und dann eher aufs Muttertaxi angewiesen sind. Und da glaube ich, wäre es ein besserer Schritt, diesen ÖPNV wirklich in Richtung kostenlos zu gestalten, wie es Luxemburg beispielsweise vorgemacht hat, damit man nicht noch eine Fahrkarte ziehen muss, sondern einfach einsteigen kann und dahin kommen kann, wo man möchte.
So, ihr seid immer noch bei Radio X. Kleine Luftpause, weil wir so erregt, aufgeregt diskutiert haben, aber das machen wir jetzt weiterhin. Es geht um die Europawahl. Europa, du hast die Wahl, ist der Titel der Sendung Umweltmagazin Greenpeace Frankfurt. Wir haben jetzt ziemlich viel über Fridays for Future, Umwelt und so weiter geredet. Eva, jetzt bist du dran. Es geht um die Freihandelsabkommen, die ja eigentlich auch ein ganz großer Knackpunkt in dem Politikbereich der EU ist. Da gibt es ja einige, die abgeschlossen sind, die in der Diskussion sind, verschwunden sind, hin und her.
Ja, Freihandelsabkommen, das ist ja eigentlich schon ein sehr politisch aufgeladener Begriff und ein sehr gutes Beispiel für gekonntes politisches Framing. Ja, also dafür, dass man Phänomene in einen bestimmten Bedeutungsrahmen setzt und damit eine gewünschte Wirkung, eine psychologische Wirkung erzielt, weil damit besondere Kognition, besondere Gedanken und Gefühle verbunden sind. Nehmen wir denn das Beispiel Freihandelsabkommen, das du gerade genannt hast, Otto. Das ist ja zusammengesetzt aus 3 positiven Begriffen, nämlich aus Frei, Handel und Abkommen. Alles Begriffe, wo wir gerade hier in Frankfurt Trading Spot sagen, Jubel, Jubel, Handel, auch noch frei und ein Abkommen. Ja? Es ist aber alles das von den 3 nicht, also es ist kein Abkommen. Also ein Abkommen ist, wenn ich mir zum Beispiel mit meinem Mitbewohner überlege, dass wir abwechselnd abends die Spülmaschine ausräumen. Ja, das sind die Beteiligten, haben sich darauf geeinigt.
Habt ihr da Verträge abgeschlossen?
Nein, eben nicht. Das ist ein Abkommen. Ja, die Leute, okay, die davon betroffen sind, die haben sich darauf geeinigt. Das ist ein Abkommen. CETA zum Beispiel, das ist ja der Vertrag mit Kanada, der EU mit Kanada. Das ist kein Abkommen, weil die Beteiligten, wir, die Zivilgesellschaft, überhaupt nicht gefragt wurde, sondern das wird ja, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Ich erzähle gleich noch was über den Prozess. Aber wir wurden, die Zivilgesellschaft, viel zu wenig gehört. Es hat auch mit Freiheit und Handel wenig zu tun. Es geht im Kern eigentlich um Deregulierung. Es ist eigentlich ein Deregulierungsabkommen oder Vertrag oder ein Investitionsschutzvertrag. Das trifft viel eher im Kern, worum es geht. Klingt aber nicht so schön. Deswegen, Heiner Geißler hat ja mal gesagt, früher hat man Revolutionen gewonnen, indem man Telegrafenmaste besetzt hat. Heute gewinnt man Revolutionen, indem man Begriffe besetzt. Also der Besitz ist, Begriff ist sehr gut gesetzt worden. Ich spreche lieber bei CETA, also bei dem Comprehensive Economic Trade Agreement mit Kanada und der EU, von einem Deregulierungsvertrag. Das ist jetzt in eine heiße Phase gegangen. Das haben wir auch hier in den Sendungen schon öfter betont. Am 30. April wird nun der Europäische Gerichtshof darüber urteilen, ob CETA vielleicht noch gekippt werden könnte. Da geht es auch im Kern um den Investitionsschutz. Und es ist ja auch so, dass im Moment die Bundesregierung, CETA muss ja noch ratifiziert werden, und die anderen europäischen Regierungen alle auf den EuGH schauen und warten, wie dieses Urteil aussieht. Und danach wird es dann sehr, sehr, sehr schnell gehen. Ja, es gibt ja auch noch beim Bundesverfassungsgericht auch noch eine anhängige Klage. Die warten auch noch auf das EuGH-Urteil. Das heißt, im Moment gucken alle auf den EuGH, und danach wird wahrscheinlich sehr schnell weiter entschieden, ob CETA dann in Deutschland ratifiziert werden muss.
Also nochmal kurz zum Verständnis, CETA ist das Abkommen zwischen der EU, genau, und Kanada.
Okay. Genau, das ist das Abkommen mit der EU und Kanada. Da gab es ja sehr, sehr viel zivilgesellschaftlichen Protest aus guten Gründen. CETA hat ja auch eine Investitionsschutzklausel, die ist zwar ein bisschen abgemildert worden, aber im Kern geht es immer noch darum, dass Konzerne Länder verklagen können, wenn sie glauben, dass ihre Investitionen nicht so wirksam sind, wie sie sich das erhofft haben. Es gibt weiterhin den Rat für regulatorische Kooperation. Das ist eine spezielle Institution, wo Gesetze vorbereitet werden, die dann außerhalb der demokratischen Institutionen vereinbart werden können und auch durchgesetzt werden können. Das heißt, CETA frisst sich so in die Demokratie rein, ohne dass wir das richtig immer beobachten und damit auch kontrollieren können. CETA hat damit auch Probleme im Hinblick auf Umweltschutzauflagen. Die sind auch gefährdet durch CETA. Und CETA ist insgesamt ein hoch undemokratischer Akt, weil wir eben keine Möglichkeit haben, in den Verlauf der Vertragsverhandlungen tatsächlich Einsicht zu gewinnen.
Michael, das dürfte auf JEFTA so ähnlich zutreffen. Das ist ja mehr oder weniger durch.
Ja, das ist durch. Ja, also ohne großen Aufschrei. Ja, still und heimlich durchs EU-Parlament durchgewinkt als EU-only-Abkommen. Also das heißt unter ausschließlicher Kompetenz der Europäischen Union. Das ist bei CETA aber anders. Und da sage ich auch mal dazu, da wird es am Ende auch auf Hessen ankommen. Ja, das muss man mal ganz klar an der Stelle sagen, an die Adresse der hessischen Landesregierung. Das macht einen Riesenunterschied.
Auf welcher Ebene?
Auf der Ebene des Bundesrates.
Okay.
Ja, so, weil manche Teile von CETA eben zustimmungspflichtig auch im Bundesrat sind, weil Länderkompetenzen damit berührt sind. Und aus diesem Grunde erwarte ich ehrlich gesagt von der hessischen Landesregierung, dass sie zumindest CETA nicht zustimmt. Immerhin sind die Grünen an dieser Landesregierung beteiligt. Ja. Das fände ich ehrlich gesagt das Letzte, ja, wenn Hessen hier zustimmt. Weil das Gleiche ist übrigens, richtet sich auch in Baden-Württemberg, ja, und sowas. Auch da ist die Fragestellung.
Da ist ja andersherum die Konstellation.
Ja, gut, aber auch da aber ist es so, dass letztendlich die Grünen haben eine Riesenrolle gespielt in dieser Bewegung, ja. Und ich hoffe, Sie wissen noch, ja, warum sie da marschiert sind. Ich fände es schon sehr schade, wenn CETA durchkommen würde, zumal es so ist, dass 80% der kanadischen Wirtschaft US-Konzernen gehören. Ja? Und wir sind ja damals auch vor 2 Jahren oder vor 2,5 Jahren gegen TTIP marschiert. Ja? Das hat der Trump zwar abgeblasen, dann aus ganz anderen Gründen, ja, und sowas, aber die Wirkung, die wirtschaftliche Wirkung von CETA könnte dieselbe sein, weil dann eben im Prinzip die Sachen, die wir befürchtet haben, die Eva gerade alle aufgezählt hat, ja, dann eben durch die Hintertür Kanada kommen. Ja. Das Schlimmste ist für mein Dafürhalten insbesondere, dass es so ist, dass Standards, die wir hier haben, die wir uns mühsam erkämpft haben, ob jetzt bei Arbeitsstandards oder im Umweltschutz oder im Verbraucherschutz, ja, dass diese Standards unter Druck kommen werden, ja, weil sie nämlich im Ergebnis dazu führen, dass Konzerne weniger Gewinne machen. Ja. Das ist so die Hauptdenke dieser ganzen Handelsabkommen und das ist was zutiefst Undemokratisches.
Nochmal ganz kurz meine Frage, JEFTA ist durch. Hat es ja schon mehr oder weniger beantwortet, da brauchen wir gar nicht mehr drüber reden.
Nein, das sind genau diese ganzen Giftzähne, die Eva gerade am Beispiel von CETA aufgezählt hat, komplett enthalten, mit Ausnahme des Investitionsschutzes. Der Investitionsschutz ist bei JEFTA schlicht und ergreifend ausgeklammert
worden. Also JEFTA ist das Abkommen zwischen Japan und der EU, hatte ganz vergessen.
Ja. Ich auch, ja. Dankeschön,
Eva. Otto. Ja, ich wollte noch mal ergänzen, warum es für die Grünen, glaube ich, unumgänglich ist, gegen CETA zu stimmen. Ein Kernelement der grünen Bewegung, die ja sehr, sehr stark aus der Umweltbewegung auch hervorgegangen ist, war zum Beispiel gegen die Gentechnik zu kämpfen, dass gentechnisch veränderte Pflanzen und Organismen bei uns nicht auf dem Teller landen, zum Beispiel auch nicht in die Umwelt gelangen. Und jetzt durch CETA, in CETA gibt es einen gentechnisch veränderten Lachs, das sind so riesige Lachse, die einfach viel mehr Fleisch ansetzen und dieser gentechnisch veränderte Lachs wird in Kanada nicht gekennzeichnet und der kann jetzt schon und wird durch CETA noch viel, viel verstärkter auf deutschen Märkten landen, weil am Zoll zum Beispiel überhaupt keine Möglichkeit besteht, diesen Lachs zu identifizieren. Ja, dieser Lachs hat auch ein großes Problem für die Ökologie, weil Lachse immer wieder aus diesen Gehegen ausbrechen und für den Wildlachs eine beträchtliche Gefahr darstellen, weil sie dem überlegen sind in der biologischen Umwelt. Aber es wird eben auch dazu kommen, dass das, wo gegen die Umweltbewegung in Deutschland immer gekämpft hat, ja, nämlich gegen gentechnisch veränderte Lebensmittel, dass die bei uns auf dem Teller landen und man merke, es wird keiner realisieren können, ob das der Fall ist, weil wir das nicht gekennzeichnet bekommen.
Keine Kennzeichnungspflicht.
Genau. Und das ist so ein Element, wo ich denke, da kann man als Grüner... Da kann man als Grüner doch nur gegen CETA sein, wenn gentechnisch veränderte Produkte bei uns plötzlich auf dem Teller oder auf dem Tisch landen. Ja, da muss man dagegen aufstehen, haben ja auch viele Grüne gemacht. Und deswegen denke ich, ist es nur folgerichtig, wenn dann auch im Bundesrat gegen CETA gestimmt wird.
Paul, du hast schon lange nichts mehr gesagt.
Ja, Handel hat auch, oder diese Freihandelsabkommen haben auch gewisserweise etwas mit Umwelt zu tun. Wir stellen uns immer die Frage als Fridays for Future Bewegung, ist es zwingend notwendig, beispielsweise Tomaten aus Spanien einfliegen zu lassen, obwohl die hier auch in Deutschland wachsen und hier gepflanzt bzw. verkauft werden können? Ist es notwendig, im Winter Erdbeeren zu essen, welche dann auch aus dem südlichen Raum eingeflogen werden? Oder kann man nicht auf den Sommer warten, um sie dann hier zu verzichten? Generell sollte man überdenken, wie man sich ernährt bzw. von wo die Lebensmittel kommen, die man dann isst. Und da sollte man dann sich auffragen, ob es nicht eventuell besser wäre, sich regional zu ernähren, die Produkte essen, die zu Hause sind. Allerdings soll man nicht sich isolieren, sondern einfach regional sich ernähren.
Eva? Ich kann dem nur zustimmen und das unterstützen, was Paul gesagt hat. Die Handelsabkommen machen genau das Gegenteil. Wenn man sich jetzt auch das Handelsabkommen mit den Mercosur-Staaten anguckt, mit Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay und der EU, das auch noch ein im Verhandeln sich befindendes Abkommen, wenn man das Abkommen weiterhin nennen möchte, da werden in Brasilien riesige Urwälder gerodet, um Rindfleisch zu produzieren, was dann auf den deutschen Markt
oder
kommt.
Oder Soja,
im Gegenzug zu deutschen Autos, die nach Brasilien geliefert werden sollen. Das ist ein Handelsabkommen, was verheerende Ausmaße nach sich ziehen wird. Nicht zu sprechen davon, dass ja auch Bolsonaro sämtliche Menschenrechte,
also der Präsident von Brasilien,
Menschenrechtsverletzungen begeht in großem Ausmaß, die indigenen Völker missachtet. Es gibt eine in den letzten Tagen verabschiedete Petition von 600 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern der EU und 300 indigenen Vertretern von indigenen Stämmen in Brasilien, die die EU quasi beschwören, Mercosur nicht zu unterzeichnen, weil in Brasilien der Lebensraum dieser indigenen Völker gefährdet ist, weil der Regenwald in einem Ausmaß abgeholzt wird, was wir uns nicht vorstellen können, weil das Rindfleisch, was von da kommt, unseren Tierrechts- und Tierschutzstandards nicht genügt. Also hier wird genau das, was Paul gefordert hat, dass wir uns regional ernähren, dass wir regionale Kreisläufe haben, auf den Kopf gestellt. Es wird ein Turbo angestoßen, auch ein Turbo von Transporten. Das muss ja auch alles hin und her bewegt werden, diese ganzen Güter, die alles andere als umweltfreundlich sind.
Ja, da wollte ich gerade den Bogen schlagen, das, was der Michael vorher in so einem Beisatz, Nebensatz gesagt hat, Transporte vermeiden. Ich meine, was für mich immer das absurdeste Beispiel ist, in der Nordsee werden Krabben gefangen, nach Nordafrika transportiert, gepoolt und zurück in Dosen in Holland verkauft. Also ich meine, da brauchen wir ja nichts mehr dazu sagen. Stichwort Demokratie, diese Sache mit Mercosur, Bolsonaro, dem Präsidenten, wirft ja auch gleich mal die Frage auf, wie demokratisch ist die EU verfasst? Michael, du hattest vorher am Anfang schon mal ein bisschen was darauf hingewiesen. Besteht im Moment die Gefahr? Es wird ja allgemein so propagiert. Wir sollen alle zur Wahl gehen. Hohe Wahlbeteiligung verhindert, dass eben EU-Gegner, sage ich jetzt mal vorsichtig, und Gegnerinnen ins Parlament einziehen im größeren Umfang. Besteht denn die Gefahr, dass die Demokratie angegriffen wird? Mir fallen da auch Beispiele aus Deutschland ein. Stichwort das Urteil gegen Attac wegen der Gemeinnützigkeit. Ein Angriff auf die deutsche Umwelthilfe, denen die Gemeinnützigkeit entzogen werden soll und so weiter. Kommt die Wirtschaft inzwischen so unter Druck, dass sie zu solch drastischen Maßnahmen greifen muss?
Ja, also erstmal muss man schon leider feststellen, dass der Zustand der Europäischen Union grundlegende Demokratiedefizite beinhaltet. Also wenn die Leute das Gefühl haben, dass das, was da in Brüssel geschieht, dass das eigentlich kaum demokratischen Spielregeln Genüge tut, dann ist das nicht so ganz zu Unrecht. Ja. In Brüssel hüpfen über 20.000 Wirtschaftslobbyisten durch die Gegend, ja, und arbeiten mit den Parlamentariern. Ja. Was das bedeutet, kann sich jeder selber vorstellen. Da haben wir Schieflagen. Wir haben auch Schieflagen in der Fragestellung der Machtverteilung innerhalb der Institutionen der Europäischen Union. Und diese Schieflagen, die kann ich nur dann verändern, wenn ich an die Verträge rangehe, ja, auf die, deren Grundlage letztendlich diese Institutionen gebaut sind. Ja. Diese Verträge müssen, meines Erachtens, meine persönliche Meinung, gekündigt werden, müssen neu verhandelt werden. Ja. Wir haben in diesen Verträgen aber
zurzeit... Dem Parlament mehr Macht?
Ja, ich finde schon dem Parlament mehr Macht, dem Rat weniger Macht.
Rat
ja,
ist die, so. Sind die Minister, die
das aus den Das sind die Ministerrat, okay. Ja, also auf der jeweiligen Fachebene. Und meine Wahrnehmung ist die, dass im Prinzip, sag ich mal, die Regierungschefs miteinander 10-mal mehr zu sagen haben, ja, und sowas als das Parlament. Und das finde ich, ja, das ist eine Fragestellung sozusagen. Da verhandelt Exekutive Sachen, die aber in die Legislative reingehören. Das auf nationaler Ebene würden wir sowas niemals zulassen, ja. Aber auf der europäischen Ebene haben wir das eben. Deswegen müssen diese Verträge neu verhandelt werden. Und was auch dringend neu verhandelt werden muss, in diesen Verträgen steht dieses Primat der Wirtschaft im Grunde nach drin. Ja? Okay. EWG, ja, so hat es mal angefangen, Europäische Wirtschaftsgemeinschaft, ausschließlich im Interesse der Wirtschaft konstruiert, ja, und Fragestellung, was ist mit dem Sozialen, Fragestellung Umwelt, ja, kam dann nachträglich dazu, da haben wir aber keine Verfasstheit dazu. Ja, wir brauchen, deswegen fordern wir zum Beispiel eine Sozialcharta, Ja, du müsstest eigentlich auch eine Umweltcharta haben, ja, und sowas, um eben diese Ziele ebenfalls gleichberechtigt dann eben zu verfolgen, meinetwegen gleichberechtigt mit den wirtschaftlichen Interessen, ja, und sowas. Aber eigentlich, sag ich mal, hat die Wirtschaft in der Tat, da stimme ich der Eva zu, den Menschen zu dienen, und das macht sie halt zurzeit nicht, ja. So, was jetzt passieren wird, ja, bin ich mir relativ sicher, die Rechten sagen, die Europäische Union ist undemokratisch und deswegen wählt uns rechte Parteien. Ja, das für uns Viere hier ist es widersinnig, aber das kommt bei den Menschen leider an. Ja, und schaut euch die Regierungen in Ländern an, wie Österreich, wie Ungarn, wie Polen und so, da haben die richtig viel zu melden. Ich fürchte, ehrlich gesagt, das wird ein Durchmarsch, und da können wir nur dagegen im Prinzip angehen, wenn wir das schaffen, die Wahlbeteiligung möglichst hoch zu kriegen. Die Wahlbeteiligung war das letzte Mal 42%, das ist jämmerlich, ja, und sowas. Wir müssen unsere Leute zur Wahl kriegen, ja, die Rechten mobilisieren kräftig und wollen eine Denkzettelwahl draus machen. Ja, also da muss man gucken, wie es ausgeht.
Paul? Ich sehe auch zwei mögliche Zukunftsoptionen für die Europäische Union. Die erste ist, es werden die rechten Parteien immer stärker, es wird mehr Brexits geben und die Europäische Union, wie wir sie heute kennen, zerfällt. Oder wir werden das überwinden, die Demokratie stärken, eine bessere Wahlbeteiligung haben, die rechten Parteien nicht an die Macht lassen und dadurch eventuell gestärkt hervorgehen und eventuell sogar ein geeinigtes Europa haben, einen gesamten europäischen Staat.
Eva?
Ja, ich finde, sind zwei nicht ganz unrealistische Optionen. Ich zucke immer ein wenig, wenn EU als wenig demokratisch bezeichnet wird, ohne dem inhaltlich widersprechen zu wollen. Das ist schon sicher richtig, da gibt es ein Legitimationsdefizit. Allerdings ist die Alternative zur EU nicht keine EU, sondern eine bessere EU. Eine andere, eine verbesserte, eine demokratisiertere EU. Ich glaube, das ist ganz wichtig zu betonen, weil häufig wird das ja dann quasi als Abschied von der EU und als Wiedererstarken der Nationalstaaten betrachtet. Und das sollte auf keinen Fall so sein. Gerade aus Umweltperspektive lässt sich ja leicht absehen. Der Klimawandel, der hält nicht irgendwie an der deutsch-französischen Grenze und sagt, ich bleibe jetzt mal hier oder gehe rüber, sondern die Themen, die Probleme dieser Welt, die sind heute sehr global und deshalb muss man sie auch global angehen. Allerdings, da bin ich auch völlig d'accord mit Michael und Paul, die EU muss durchdemokratisiert werden und sich auch weiterentwickeln können. Deshalb muss man die Parteien ins EU-Parlament wählen, die diese Art von Richtung auch vertreten.
Also ich als Moderator hätte so viel zu sagen, aber ich begrenze mich jetzt mal auf meine Moderatorenrolle, Michael.
Ich habe ein bisschen eine kleine Ergänzung mit nochmal ein bisschen anderer Betonung. Ich finde, dass so viel wie möglich, so basisnah wie möglich zu entscheiden ist, das wäre gut. Ja? So viel wie möglich Kompetenzen durchaus auf die nationale Ebene, auf die regionale Ebene, ja, aber es gibt einfach Themen, die, das sind wir völlig beieinander, die sind national überhaupt nicht lösbar, ja. Das Flüchtlingsthema ist nicht lösbar national, ja, und sowas, die Klimakatastrophe ist nicht lösbar national, ja, und sowas, und auch die Fragestellung, ob diese Europäische Union friedlich ist oder nicht friedlich ist, ist auch keine nationale, ja, das dürfte auch relativ klar sein, ist auch ein Thema, was, glaube ich, mehr Bedeutung kriegen wird in den nächsten Jahren bei der Anzahl von Kriegen, die wir um uns rum sehen, ja, aber von der Verteilung her will ich eigentlich so viel wie möglich, ja, so weit bei den Leuten wie möglich lösen, ja. Und dazu gehört dann halt auch entsprechende Kompetenzen und dazu gehört logischerweise auch eine entsprechende Verteilung von Geld, ja. Stellt euch mal vor, wie das wäre, wenn dieser Vorschlag von Gesine Schwan Realität wäre, ja. Sozusagen bei der Aufnahme eines Geflüchteten kriegt die Kommune, ja, nicht nur so viel Geld, wie der kostet, sondern nochmal was obendrauf, ja, womit dann Investitionen zu finanzieren werden, als Belohnung, ja, und sowas. Da hätten wir eine ganz andere Diskussion. Also diese Fragestellung, nochmal das, was Paul ganz am Anfang eingeworfen hat, ja, Geld, ja, und Bedeutung der Wirtschaft und sowas, das sind eigentlich die Knackfragen, ja, wo es dann ums Eingemachte geht.
Ganz kurz jetzt, weil wir langsam so ein bisschen auf die Uhr gucken müssen, also jetzt von mir so ein kleiner Einschub. Es gibt natürlich auch positive Dinge aus der EU. Wir haben diese Grenzwerte in vielen Bereichen, was die Landwirtschaft anbelangt, den Verkehr anbelangt und so weiter. das Wasser und so weiter und so fort. Und das scheitert doch zumindest manchmal an der Umsetzung. Ich nehme jetzt mal das Beispiel Stickstoffdioxid beim Auto. Das wurde 1999 beschlossen und es wurde eine 10-Jahres-Übergangsfrist eingeräumt. Das heißt, seit 2010 sind diese Grenzwerte gültig. Und in Deutschland fällt man plötzlich aus allen Wolken, wenn fast 10 Jahre später Gerichte hergehen und sagen, ihr müsst die einhalten, wenn nicht, dann gibt es diese Fahrverbote. Pauli, geh jetzt mal ganz kurz reihum, dann mache ich noch eine Musik und habe dann noch 2, 3 Termine durchzugeben. Warum sollten wir alle wählen gehen, die wählen dürfen?
So wie die EU aktuell gestaltet ist, kann es nicht weitergehen. Die EU ist reformbedürftig und deswegen sollte man seine Stimme abgeben, um die EU so zu gestalten, wie man sie gerne hätte. Und nochmal was ganz Kurzes dazu, dass die EU ja gar nicht schlimm ist. Da stimme ich auch vollkommen überein. Ich sehe es sogar problematisch, dass viele junge Menschen gar nicht wissen, wie es ohne EU ist und deswegen auch gar nicht diese EU wertschätzen können und sich gar nicht bewusst sind, wie es früher war mit Grenzkontrollen, nach Frankreich reisen oder anderen Vorteilen, die die EU mitbringt.
Michael, warum sollen wir wählen gehen? Oder Eva, nein, wir wollen schon die Reihenfolge einhalten. Eva.
Ja, also die EU hat unheimlich viel Macht und es ist für uns ja eine Möglichkeit, da auch Einfluss zu haben und auch Parteien zu wählen, die tatsächlich progressiv die EU in unserem Sinne verändern wollen. Ja, und das ist eine tolle Gelegenheit, das zu machen.
Michael?
Ja, Wahlen sind nicht alles, ja, aber man muss sich schon an ihnen beteiligen und letztendlich ist das Europäische Parlament eine wichtige Institution. Das dürfen wir auf gar keinen Fall den Rechten überlassen, aber wir machen nicht nur unser Kreuzchen einmal alle 4 oder 5 Jahre, sondern wir gehen auch auf die Gas, ja, und so. Und deswegen ist am Sonntag, den 19.05. diese Großdemonstration in Frankfurt um 12 Uhr auf dem Opernplatz. Und wenn wir da mit vielen, vielen Leuten sind, ja, und sowas, dann entfalten wir vielleicht auch den Druck, der notwendig sein wird. Ja, und das Gleiche gilt auch für die Fridays for Future-Bewegung, ja, und sowas, dass das jetzt nicht mit 1 oder 2 Demonstrationen zu klären ist, dürfte relativ klar sein. Da brauchen wir auch einen langen Atem dafür.
Schon guter Hinweis. Engagiert euch jenseits der 4 oder 5 Jahren-Rhythmen mit einem Kreuz. Paul, ganz kurzes Schlusswort, 2 Sätze.
Geht alle wählen zur Europawahl dafür, dass ich keine Stimme habe und nicht wählen kann. Und wenn man Dinge zu kritisieren hat an der Europäischen Union, dann sollte man die Parteien wählen, die diese Kritikpunkte verändern würden.
Okay, vielen Dank. Sehr gutes Schlusswort. Ich mache 2 Kreuze für dich mit. Ich habe jetzt noch ganz 3. Okay. Gehst du nicht zum Wählen? Ich habe jetzt noch kurz 3 Termine, die ich ganz schnell durchgeben werde. Am 27.04., das ist morgen, gibt es im DGB-Haus in der Zeit von 11 bis 18 Uhr ein Zusammenkommen von Aktivisten, die sich im Bereich der Mobilität, Automobilität im Hinblick auf die IAA engagieren wollen. Da könnt ihr gerne hinkommen, wer Zeit und Lust hat. Dann am 1. Mai gibt es die übliche Mai-Kundgebung und so weiter auf dem Römer, die steht auch unter dem Stichwort Europa. Doppelpunkt, jetzt aber richtig. Dann gibt es noch Veranstaltungen in der Denkbar im Nordend. Da sage ich jetzt nur mal die Internetadresse, da könnt ihr mal reingucken. Denkbar.de, das ist eine Kneipe, eine nette, schöne kleine Kneipe, Café im Nordend, Ausstellung, Thema Müll, gibt es dann Diskussion, schaut euch das an. Und ganz wichtig, am Tag der Wahl, nach dem Wählen, 15:30 Uhr, 15.30 Uhr, ist die nächste Kittigl-Mess, also diese Fahrradtour für Kinder vom Radentscheid Frankfurt organisiert. Hochspannend, interessant, nett, schön, alles drum und dran. Ich war bei der ersten dabei. Kommt hin, bringt Kinder mit, wie auch immer, Laufräder, Fahrräder, alles ist erlaubt. Unser nächster Schnupperabend ist am 6.5., immer ersten Montag im Monat, 18 Uhr im Baumweg 10, durch den Hof im Hinterhaus die Treppe hoch. Und jetzt schönen Dank, dass ihr zugehört habt. Die Eva Walder war im Studio, der Paul Harder und der Michael Erhardt. Mein Name ist Otto Gebhardt. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Jetzt noch 2 Takte Musik.